Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Hallo liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Hallo liebe Uta, toll!
Toll?
Ja!
Okay, erzähl mir warum.
Weil ich gestern, ich war gestern das erste Mal auf einem Weihnachtsmarkt, wo ganz wenig Leute waren und es war das erste Gefühl von jetzt kommt Weihnachten. Und heute ist der 1. Dezember und ich habe das erste Türchen aufgemacht.
Ah, alles klar, verstehe. Ja, gute Sache. Die Adventszeit ist ja eigentlich auch eine schöne Zeit, ne? Es ist die Zeit der Lichter und die brauchen wir auch dringend, weil es ist verdammt nochmal schon wieder so früh dunkel. Aber ich war jetzt letztes Wochenende in Münster und ich liebe ja Münster zur Weihnachtszeit, habe ich glaube ich auch hier schon mal erzählt, weil die so wundervoll dezent die Bäume schmücken und die Stadt schmücken und alles ist so schön warm, dezent erleuchtet und das macht große Freude.
Gemütlich, das Gegenteil von Singapur wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, aber auch wenn ich den, habe ich aber glaube ich hier auch schon mal gesagt, wenn ich den Weihnachtsbaum betrachte, der hier in Wiesbaden immer aufgestellt wird mit großen roten Lack. Schleifen, wo ich immer denke, wer um Gottes Willen lässt sich sowas einfallen? Das ist so unfassbar hässlich. Also es geht auch in Deutschland anders. Aber egal, die gemütliche Adventszeit hat angefangen und wir lassen uns jetzt auch nicht verdrießen von allen schlechten Nachrichten da draußen und von dem komischen Wetter da draußen, sondern machen es uns gemütlich. Und heute haben wir es ja auch wieder ganz gemütlich an der Barthez, denn du hast eine wunderbare Frau eingeladen zum Quatschen und erzähl mal, wer das ist.
Ja, heute haben wir das große Vergnügen, mit der Frau Hansen zu sprechen, die die Unternehmerin ist und die Firma Frau Tonis Parfum gegründet hat. Und wir werden so schwelgen in tollen Themen zu Düften, Kreation, Individualität. Also sie ist eine ganz tolle Frau und ich freue mich schon sehr aufs Gespräch.
Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt. Und das ist ja mal wieder ein ganz anderes tolles Thema, in das wir ja einsteigen dürfen, wo wir uns mit einer Profi-Parfümeurin unterhalten können. Ganz toll. Ich freue mich drauf. Lassen wir sie mal rein.
Genau. Also heute haben wir einen ganz spannenden Gast und zwar ist es die Frau Hansen und sie kommt aus Nordrhein-Westfalen, eigentlich aus dem Ruhrgebiet, hat dort BWL studiert, bevor sie nach Berlin zog und sie kommt zu einem spannenden Thema, nämlich zum Thema Parfum und wir werden jetzt gleich dann hören, was sie zu dem Parfum und ihrem wunderbaren Unternehmen Frau Tonis gebracht hat. Und spannend war, dass sie mir vorab gesagt hat, hätte mir jemand mit Mitte 20 auf einer Party gesagt, dass ich einmal eine Parfummanufaktur ins Leben rufen würde, wäre ich vermutlich mit meinem Sekt lachend zum nächsten Gesprächspartner gewechselt. Und bis sie zu dem tollen Unternehmen jetzt heute gekommen ist, hat sie als freie Journalistin gearbeitet nach ihrem Studium, war dann auch zwischenzeitlich als Gründerin einer Brandbuilding-Agentur unterwegs und jetzt seit 10 Jahren ist sie verantwortlich als Geschäftsführerin und Inhaberin von Frau Tonis Parfum in Berlin und da werden wir jetzt genau zuhören, was es mit dem Signature Scent zu tun hat, den sie für jeden Kunden finden möchte und ich freue mich wahnsinnig, sie heute begrüßen zu dürfen, weil ich selbst sehr begeistert war, vor einigen Wochen als Kundin dort zu sein und mit meiner besten Freundin dort einen Parfum-Kreativ-Workshop gemacht habe. Und auf diesem Erlebnis aufsetzend sind wir natürlich jetzt total neugierig, was Sie uns erzählen können.
Ja, ich freue mich erstmal dabei sein zu dürfen. Hallo allerseits. In der Tat, Frau Tonis Parfum ist meine Leidenschaft. Ich habe das jetzt seit 10 Jahren, 11 Jahren sogar inne und liebe es jeden Tag. Ich kann gar nicht anders darüber reden, als dass das wirklich ein Herzensprojekt ist. Begonnen, wenn Sie mögen, erzähle ich mal, wie das alles begonnen hat, ist es eigentlich eine Mischung aus Zufall und eine Mischung aus etwas vermissen. Es ist manchmal ganz oft so ist, dass man eigentlich Lust hat, etwas zu selber zu gründen, was es nicht gibt und den Mut zu haben, es zu tun. Und das habe ich mit Frau Tonis tatsächlich 2009 gemacht. Auslöser der ganzen Geschichte war ein Besuch in der Philharmonie hier in Berlin. Ich bin mit meinem Mann in einem Konzert gewesen und saß neben einer unglaublich gut duftenden Frau. Und ja, wie es so ist, ich habe mich nicht gewagt zu fragen, wonach riechen Sie denn? Und aus diesem Nichtwagen ist dann letztendlich Frau Tonis Parfum entstanden, weil ich so lange auf der Suche war nach diesem Duft, den ich gerochen habe. Ich kann tatsächlich sehr, sehr gut riechen. Ich habe ein gutes olfaktorisches Gedächtnis und bin in Berlin 2009 unterwegs gewesen und habe wirklich alle vom KDW, von der Beauty-Abteilung über die verschiedenen Parfümerien, Drogerien, jeden gelöchert und gebeten, mir zu helfen auf der Suche nach diesem Duft. Bin nicht fündig geworden und kann nur sagen, ein Glück, dass es so gekommen ist, weil aus diesem Nichtfinden ist dann diese Idee gewachsen, ich möchte selber eine Parfümerie gründen und ich möchte es ganz, ganz anders machen als in all diesen merkwürdigen Begegnungen, die ich auf der Suche nach diesem Duft hatte. Und ja, das Ergebnis jetzt heute hier, da ich hier sitze, ist natürlich super toll, dass es so erfolgreich ist und so viele echte Fans und Liebhaber gefunden hat. Also ja, aus diesem Zufall und dem Wunsch ist so viel mehr geworden. Ja, und das ist schon eine verrückte Geschichte.
Und wie ist es Berlin geworden? Weil eigentlich würde man immer sagen, ach, Parfum, das hat mit Frankreich zu tun, mit Gras, mit dem Ursprung aus dieser Quelle in Südfrankreich. Ich finde Berlin auch ganz spannend in dem Zusammenhang.
Mich hat es ja 2004 schon nach Berlin verschlagen, der Liebe wegen. Mein Mann ist Redakteur beim Berliner Tagesspiegel und da war die Option für ihn nicht so groß, ins Ruhrgebiet zu kommen und für die WAZ oder so zu arbeiten. Also habe ich gesagt, weißt du was, ich komme hier hin und habe also hier für meine Brandbuilding-Agentur mitgearbeitet und ja, Berlin hat mich so sehr inspiriert und hat mich auch so mutig werden lassen, dass es eigentlich nur hier passieren konnte. Das heißt, ich bin Autodidaktin. Ich habe eigentlich nicht so viel Ahnung von Parfum, aber eine große Leidenschaft für Düfte. Und dieses Gefühl, in dieser Stadt zu sein und diesen Mut zu haben, hätte ich komme aus dem Ruhrgebiet, nicht gehabt. Niemals.
Ja, das ist interessant. Wir haben hier immer mal über das Thema Mut auch gesprochen schon im Podcast. Und es ist natürlich immer toll zu hören von Menschen, die ihrer Leidenschaft folgen, die dann auch diesen Mut haben am Ende des Tages und zu einem Beruf finden, der sie wahrlich erfüllt. Und dafür sind sie natürlich ein fantastisches Beispiel. Und das wollen wir auch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder anbieten, solche Beispiele vielleicht. Sie haben ja also eine Vergangenheit sozusagen oder einen Lebenslauf als Journalistin und Sie hatten dieses besondere Erlebnis. Aber wie kam das denn dann am Ende trotzdem zustande? Also mir fehlt noch so ein bisschen dieses Puzzleteilchen zwischen, Sie sind haben versucht, diesen Duft zu finden, hinzu, ich mache jetzt mal eben Unternehmen auf. Also das ist ja schon, ne, da ist ja noch was dazwischen. Was ist da passiert und wie kam es dazu und was hat Sie da hingeleitet?
Also in dieser Zwischenzeit von dem auslösenden Moment hin zur Eröffnung von Frau Tonis Parfum ist einiges passiert. Das heißt, ich fing an zu recherchieren, welche Nischenbrands gibt es? Welche Parfümeure? Wer könnte mir denn helfen? Oder wer könnte mit mir ein Startportfolio zusammenstellen? Wo gibt es Düfte, die mich wirklich begeistern, die mich ansprechen und die eben nicht Prada, Gucci und sonst wie heißen, sondern ich habe mich auf die Suche gemacht nach echten Parfümeuren. Und wo bin ich fündig geworden? Hier in Berlin zunächst. Und dort habe ich einen Parfümeur gefunden, der mir ein Startportfolio angeboten hat, mit dem ich also 6 Monate nach Ideefindung gründen konnte. Und habe mich dann aber auch weiter auf die Suche gemacht nach weiteren Parfümeuren und bin fündig geworden in Graz, in der Tat, und auch in der Schweiz. Und so ist es im Moment, dass ich mit 3 verschiedenen Parfümeuren zusammenarbeite, Und dass eben auch mittlerweile eigene Parfums, die ich erarbeite mit meinem Team, in diesem Portfolio jetzt stecken. 36 Düfte gibt es so insgesamt bei uns. Aber das ist auch wirklich ein ganz langer Weg, 11 Jahre jetzt in Summe, bis zu dem Punkt angekommen sind. Aber wenn ich nochmal zurückgehen darf zu dieser Zeit 2009, natürlich ist das alles gar nicht über Nacht entstanden, sondern es war schon zwischendurch ein ziemlich steiniger Weg und es gab auch Hürden, die es zu überwinden galt. Unter anderem Gründungskredit als Frau in Berlin. Ich sag mal, nicht so easy, weil mit dieser etwas kruden Geschäftsidee bei den Banken anzuklopfen und zu sagen, ich würde so gerne eine Parfümerie eröffnen, bin ich ehrlich gesagt 3-mal gescheitert. War wirklich schwierig. Es waren 3 ältere Herren, die sich das in den 3 unterschiedlichen Banken angehört haben und alle 3 fanden das wirklich grotesk. Und
man kann sich's vorstellen.
Und haben dann jedes Mal darum gebeten, noch mehr Businessmaterial zusammenzustellen und noch dickere Akten einzureichen, bis mir irgendwann der Kragen geplatzt ist. Ich gesagt habe, okay, gut, dann mit euch eben nicht, Freunde. Und wo habe ich dann das Geld herbekommen? Von meiner Hausbank in Hattingen im Ruhrgebiet, mit denen ich auch heute noch super toll zusammenarbeite. Und da hat das Ganze sogar dann am Telefon geklappt. Das ist eine wirklich völlig irre Geschichte. Ich habe die angerufen, hab gesagt, das und das habe ich vor. Wie steht ihr dazu? Die fragten dann wirklich nur einen einzigen Satz. Ja, wo soll denn die Parfümerie stehen? Und dann sagte ich, in der Nähe des Hackischen Marktes. Das war damals auch noch so. Und das kannten die zum Glück. Hackischer Markt hört sich super an. Okay, wir machen das. Und ja, tausend Dank nochmal an die lieben, lieben, lieben Leute von der Hattinger Sparkasse, dass die mir geholfen haben, das Ding zu wuppen. Und da bin ich jetzt sozusagen. Ja, es ist in dieser Gründungsphase, aber auch deshalb, als ich sozusagen den Kredit bekommen hatte, lief das Ganze dann auch schon. Und die Vorstellung einer puristischen Parfümerie, einer ganz minimalistischen, ganz ästhetischen Einrichtung, Ausstattung, ganz wenig Produkte, um Gottes Willen nicht das volle Marmeladenregal, vor dem ich ganz oft stehe und mich nicht entscheiden kann, abdrehe und nichts kaufe. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte wirklich, der Duft ist der Star, richtig hochwertige, tolle Parfums und die sollten eben auch was ganz Besonderes haben, miteinander kombinierbar sein. Das war von vornherein die Idee. Ja. Gesagt, getan und im Dezember 2009 eröffnete ich wirklich, das alles habe ich nicht ganz, ganz allein gemacht. Es gibt also einen Geschäftspartner, das ist der Christoph Niedermeyer und der kümmert sich zum Glück um all das Buchhalterische und um diesen ganzen Wust an Bestellwesen und was dann sozusagen in der hinteren Kette einer solchen Geschichte steckt. Der steht nicht im Vordergrund des Ganzen, das ist einfach ein Freund, ein ruhiger, stiller Vertreter und der macht das dann ganz wunderbar und ich muss mich um das alles nicht kümmern, obwohl
das ist ja toll.
Bin ich froh, dass ich damit nicht so ganz viel am Hut habe. Ja, und gestartet in der Nähe des Hackischen Marktes und dann kommt einem ja vielleicht manchmal der Zufall zur Hilfe und kaum hatten wir eröffnet, kam die Deutsche Vogue vorbei.
Und wow, toll.
Ja, wirklich toll. Wir waren alle ganz nervös und haben gedacht, um Gottes Willen, was wird denn jetzt passieren? Machen die überhaupt einen Artikel oder finden die uns vielleicht auch zu skurril, klein und unwichtig? Aber ganz im Gegenteil. Die brachten dann ein paar Monate später in der Frühlingsausgabe eine Doppelseite und haben darüber berichtet. Ja, und damit ging das Ganze so richtig los. Und im Anschluss daran, wenn man einmal in der Vogue ist, kommen alle anderen danach. Dann kam das ZDF und dann war, ich glaube, das Wall Street Journal da und ach, ich weiß nicht, es waren ganz, ganz viele und die fanden uns alle toll. Und in dem Moment dachte ich, es kann nicht ganz verkehrt gewesen sein, diese Nische zu besetzen.
Und das können sich die ganzen Bankexperten, die abgelehnt haben, jetzt im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen, was da alles spontan passieren kann. Sensationell.
Ja, es ist ein bisschen so, dass es auch eine kleine Genugtuung ist. Aber vielleicht fühlte ich mich aber auch besonders herausgefordert in dem Augenblick, in dem 3 Leute sagen, nee, also Quatsch, ne, fördere ich nicht. Dann ist es ja manchmal so, dass man im Leben denkt, und ich zeig's euch. Also dieses Gefühl kam ganz doll zum Tragen. Und das andere ist, Das, was mich, glaube ich, auszeichnet, ist, dass ich immer schaue, einen Plan B in der Tasche zu haben. Egal für welche Situation, ich bin immer gerüstet. Wenn irgendwas nicht klappt, Sie können mich fragen, ich wüsste noch eine Alternative.
Das ist die Qualität des Kriegers, ne, Dörte? Immer gut vorbereitet sein, immer eine gute Strategie zu haben. Aber kam denn die Vogue wirklich zufällig vorbei oder wie sind die auf Sie aufmerksam geworden?
Wir haben natürlich, als wir eröffnet haben, sehr viel Online-Presse beschickt, hatten ein super tolles Portfolio an Kontakten, die wir aber auch alle uns erarbeitet hatten. Das heißt also, da gab es bestimmt schon 500 Journalisten, die mal eine E-Mail bekommen haben, in der jetzt, Achtung, Frau Tunis ist eröffnet mit folgendem Konzept. Heißt ja immer noch nicht, dass die das so irgendwie spannend finden und darauf anspringen. Also ich glaube, keiner brauchte zu dem Zeitpunkt Frau Tunis oder hat sich danach gesehnt, außer dass ich fand, dass es Zeit war. Aber aus irgendeinem Grund kam tatsächlich die Vogue und so kam das alles ins Rollen.
Super Sache.
Ich finde ja auch den Namen spannend. Also Frau Tunis ist ja auch speziell. Vielleicht interessieren unsere Hörer auch nochmal, wo das herkam, weil die Geschichte, die hat mich auch total angerührt, als ich ein bisschen recherchiert hatte für unser Gespräch heute.
Also, Frau Tunis ist meine Großmutter und die heißt Toni Luise, ist 93 Jahre alt heute und ich bin 53, dann kann man sich ja ausrechnen, welche Verbindung wir miteinander haben. Und sie ist die Frau, bei der ich sozusagen groß geworden bin. Meine Mutter hat recht früh nach meiner Geburt wieder gearbeitet, die war im Einzelhandel tätig und hat ganz feine kleine Kleidung verkauft, aber war eben nicht zu Hause. Und dann war das so, dass ich bei Toni groß geworden bin. Und es sind halt die prägenden Jahre. Und diese Verbindung, die sich da aufgebaut hat, sie war mit 40 Jahren noch eine recht junge Großmutter, die haben wir bis zum heutigen Tag wirklich ganz, ganz innig und herzlich gehalten. Das heißt, es ist nicht nur so eine Art Seelenverwandtschaft, es ist einfach auch eine ganz innige mütterliche Herzlichkeit. Und dann kam noch als fast Geschenk hinzu, dass meine Großmutter anders war als andere Großmütter, die ich so im tiefsten Wanne-Eickel, weil ich komme tatsächlich aus der absoluten Provinz, sozusagen auch von Anfang an begriffen habe. Da ist was an dieser Frau, das haben die anderen Nachbarinnen nicht oder die, die ich in irgendwelchen Strickclubsrunden gesehen habe, sondern meine Oma hatte eben schon so einen Hauch von Exotik. Das heißt, sie hat sich ihre Kleider schneidern lassen von der Nachbarin auf derselben Wohnetage. Sie hat spezielle Schuhe ausgewählt, die immer ein bisschen teurer und eleganter waren als die Schuhe von den anderen Leuten und hat viel Wert darauf gelegt, dass die Haare einfach immer sitzen. Das fand sie wichtig und hat ganz, ganz viel Liebe gehabt zu Dingen, die man heute so unter dem Begriff Manufakturwesen und Bio-zertifiziert und sowas Feines, dieses Gespür hatte sie damals schon, als ich so klein war. Und da gab es eben immer dieses Credo, weniger ist mehr. Und das hat sie mir eigentlich in die Wiege gelegt und hat versucht, mich so nach dieser Idee zu erziehen. Und das ist mir auch in Fleisch und Blut übergegangen. Und deshalb war mir klar, als ich 2009 gegründet habe, das kann nur nach einer Person benannt werden. Das ist Toni. Und es ist eine Art Hommage an sie und es ist ihr gewidmet als allertiefstes Dankeschön von Herzen, weil sie mir wirklich im Leben absolut wichtig ist. Es ist eben heute auch noch so, dass wir ganz oft telefonieren. Natürlich ist man mit 93 jetzt nicht mehr die Fitteste. Das heißt also, sie ist leider eben an die Wohnung gebunden in Wanne-Eickel, aber fragt immer, 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 wie geht's? Was machen die neuen Düfte? Was kannst du mir erzählen? Sie ist riesig stolz darauf. Und ja, ich habe schon fast ein Kloß im Hals.
Ja, wie toll.
Das ist eben so meine große Liebe.
Sehr schöne Legacy. Mhm. In diesem Zusammenhang fällt mir ein, meine Mutter hatte uns, mein Bruder und mich, mal gefragt. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Da ging es um Ladies. Und sie fragte uns, wer denn für uns eine echte Lady sei. Und da kam wie aus der Pistole geschossen von uns beiden der Name Ilse Meinl. Das war eine Freundin unserer Eltern, also eine Nachbarin. Und die hatte nicht nur immer so eine super cool, elegante Erscheinung und tadellose Manieren, die stolperte noch über einen spitzen Stein, die kam aus Bremen, deren Haus war so besonders individuell und erlesen eingerichtet, aber die war auch immer von einem ganz besonderen, außergewöhnlichen Duft umgeben tatsächlich. Und dieser Duft, der hatte sowas von dieser Eleganz und Vornehmheit, aber auch das roch so nach Kolonialzeit und Abenteuer. Ich weiß auch nicht, was das für ein Duft war, aber da muss ich mich gerade dran erinnern, das prägt einen ja wahnsinnig. Und das in dieser Gesamtkombination sozusagen war für uns der Inbegriff einer Lady. Ja, Ilse Meinl, wie schön.
Ja, ich kann das total nachvollziehen, weil das auch für meine Oma ganz wichtig war. Natürlich war auch der Aspekt, sich mit guten Cremes zu versorgen und auch mit einem wirklich guten Duft, der nicht 4711 Kölnisch Wasser oder Tosca oder sowas war, sondern sie hat eben nach einem ganz, ganz speziellen, ganz elegant feinen Rosenduft geduftet. Den gab es auch wirklich nur in einer Parfümerie in Wanne-Eickel und da sind wir dann auch immer schön brav hingedackelt und wenn das Fläschchen leer war, wurde dieser Rosenduft bei Back wieder besorgt und das zeichnet sie natürlich auch aus. Ich kann es total nachvollziehen. Meine Oma war dann eben auch die Lady von Wanne-Eickel, so kann man das sagen.
Ganz genau.
Ja, und es ist so anders, als in diesen großen Geschäften heutzutage irgendwie diese Riesenauswahl zu haben, ne? Also das ist das, was sie vorhin auch sagt. Man ist fast schon überfordert von Namen, von Flaschen, von was ist Trend. Und was ich schlimm finde, ist eigentlich, wenn alle denselben Duft tragen und man das Gefühl hat, das kann doch eigentlich nicht sein, dass jetzt die Dame, die Nachbarin, die ich gar nicht kenne und noch zwei andere, denselben Duft tragen wie man selbst. Also man kauft sich auch seine Kleidung ein Stück weit so weit individuell, dass es gut zusammenpasst und dass es ein schönes Ensemble ergibt. Und beim Duft, finde ich, sind viele einfach nur dem Mainstream gefolgt und dann gibt es einen Trendduft und der verkauft sich dann für 6 Monate. Das ist schön irgendwie zu hören, dass es auch anders geht und dass es eben auch Begeisterung findet.
Trifft auch meinen kritischen Blick auf Düfte und die Branche. Ich habe vor kurzem überlegt, wie kann das eigentlich sein, dass fast alle großen Marken so mutlos sind und denselben Blütenduft in ein klein bisschen anderes Gewand packen. Aber wenn man mal genau schaut, was haben denn die großen Player in den letzten 6 bis 12, 24 Monaten lanciert, dann ist das immer die Geschichte, man geht auf Nummer sicher. Und deshalb riechen halt auch alle so wahnsinnig gleich. Ich finde es merkwürdig, aber auch gleichzeitig, ja, es ist die Branche, die das bedient und es ist natürlich auch immer eine Mischung aus Statussymbol, zu sagen, naja, das ist jetzt eben hier der neue Prada so und so. Aber gleichzeitig ist es eben auch, driftet es für meine Nase, meinen Geschmack schon wieder in diese Beliebigkeit ab. Und mein Konzept mit Frau Tonis Parfum versucht ja das Ganze diametral aufzubrechen und zu sagen, das sind tradierte Märkte, wie schön, aber da ist auch noch Platz für Nischenparfümerie. Und ich merke einfach, dass die Leute so ein bisschen, die sind müde von diesem ewigen Gleichen, auch von dem, was sie in der Werbung sehen. Immer wieder dieses Bild, nackte Minderjährige, heiliger Gral, Parfum, das wird in die Kamera gehalten. Und die Aussage ist dann, wenn es eben nicht um den Blütenduft oder sowas geht, dann ist es immer das Sex sells und die Grundidee, dass Parfum, ja, eigentlich zum mach mich noch begehrenswerter da ist. Ich finde das unglaublich eindimensional zu wenig und habe das da schon 2009 abgelehnt, so mit Duft zu argumentieren und fand, dass das einfach ja irrwitzig wenig ist. Und so kam auch schon von Anfang an die Grundidee zustande, zu sagen, Duft, das ist was für mich. Der macht mich glücklich und vielleicht macht er mich auch mal melancholisch. Wenn ich Lust habe auf einen Duft, der vielleicht viel würziger und erdiger ist, dann ist mir heute danach, wer weiß, was sozusagen mir der Tag bringt, aber nach diesem Duft ist mir jetzt und garantiert nicht, dass ich den Duft auflege, um jemanden anders zu bezirzen oder so. Das bin nicht ich und finde es eben schade, dass wir bei jetzt 20, fast 22 immer noch in den Magazinen und online diese Bilder sehen. Gruselig.
Ja, guter Punkt. Und das ist aber auch, finde ich, eine spannende Frage. Also zu welchem Zweck nutze ich denn dieses Parfum? Ne? Und also das eine, das, was Sie jetzt beschrieben haben, so nach dem Motto, ich mache mich attraktiv für andere. Aber man verbindet ja mit dem Duft auch einen bestimmten Menschen. Und wenn Menschen einen Duft wechseln, den sie sonst immer getragen haben, dann hat man ja das Gefühl, die haben einen Identitätswechsel, den sie da gerade vornehmen. Sie sagen aber, vielleicht ist mir aber heute nach dem Duft und morgen nach dem Duft. Das habe ich jetzt mir so noch gar nicht vor Augen geführt, dass das möglich ist, weil ich das vielleicht für andere Menschen total irritierend finde, wenn die mich eigentlich mit einem Duft verbinden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, leider riecht man ja den eigenen Duft relativ schnell nicht mehr. Also so passiert es mir zumindest. Gibt es da ist das dann vielleicht auch das Argument dafür, immer mal wieder den Duft zu wechseln?
Ach, ich glaube, das liegt leider in der Natur der Sache, dass wir uns wirklich an viele Dinge sehr schnell, sehr schade gewöhnen. Das ist natürlich nicht nur bei Duft so. Das ist manchmal eben auch in der Partnerschaft so, dass man
das ist wahr.
Und ich könnte noch 1000 andere Beispiele zitieren. Aber vielleicht kann man ja allein schon mal damit anfangen. Ich finde immer gut, wenn es einen Lieblingsduft gibt, aber neben dem Lieblingsduft ist noch so viel Platz für andere Düfte. Vielleicht fängt man mal damit an, drüber nachzudenken, was ist denn der Duft für den Tag, für den Alltag, und was könnte ich denn abends auflegen, weil ich finde ja da schon eine riesen Spannbreite. Abends darf es bei mir viel lauter sein und viel intensiver. Ich habe einfach Lust, mich nicht nur schick anzuziehen, wenn ich mit meinem Mann ausgehe und dann darf auch ein Duft mich so ein bisschen selbstbewusster machen oder irgendwas eine Seite an mir wecken. Und vielleicht ist es dann an dem Abend auch mal Zedernholz und Patchouli angesagt. Das würde ich morgens garantiert nicht machen, weil ich morgens eher was brauche, um wach zu werden, um munterer durch meine heiligen Hallen bei Frau Tonis am Checkpoint zu laufen und vielleicht eine gute Stimmung auch für mich und mein Team zu haben. Und wenn man das dann nochmal weiterspinnt, dann kann ich ja auch noch Nuancen finden. Dann gibt's eben noch den zweiten Duft für abends und vielleicht noch den zweiten Duft für tagsüber. Und wenn man da mal so ein bisschen schaut, ich glaube, da ist ganz viel Platz. Und ich glaube, ein Duft als Lieblingsduft, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Da würde ich immer sagen, gönn dir was. Mhm.
Und das fand ich auch spannend in dem Parfum-Workshop, dass man in dem Gespräch, also sowohl mit der besten Freundin, aber auch mit ihrer Beratung, einfach mal drüber nachdenkt, was macht mich das anders, wenn ich jetzt zu ganz anderen Düften greife. Und da sind wir bei diesem Signature-Scent-Thema, weil sie bieten ja dann auch an, dass man sich individuell aus diesen 36 verschiedenen Düften was neu zusammenstellen kann. Und also das kann ich nur sagen, das war für mich echt ganz anders als je zuvor, dass man wirklich auch mal mutig sein kann und ausprobiert und auch jemand anders dann sagt, das sehe ich auch an dir und nicht nur den Heimatduft sozusagen, den man tendenziell eher so hat oder vielleicht auch eine ähnliche Richtung, sondern wirklich auch mal ganz frei anders auszuprobieren und richtig zu spielen, so als wenn man wie ein Kind anfängt zu malen und sagt, oh, Rot passt auch neben Lila. Und wenn mir einer sagt, das passt nicht zusammen, egal, ich mache jetzt mal weiter. Das fand ich irgendwie schön. Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen von den Parfum-Workshops, die Sie anbieten und was Sie so erleben mit Ihren Kunden in dieser Individualität, in diesem Signature-Scent.
Diese Duftworkshops sind für Leute da, die eine große Liebe zum Duft haben, die Lust haben auf ein individuelles Parfum und die auch Lust an diesem spielerischen Workshop haben, weil wir wollen um Gottes Willen nicht das große Parfum-Wissen auskübeln und jemanden zwingen, eine Art Lernworkshop mitzumachen. Ganz im Gegenteil. Aus diesen 36 Düften, die wir anbieten, wollen wir diese Düfte auswählen, die eine besondere Seite an ihnen geweckt haben. Das heißt, die muss man sich so vorstellen, die 36 Düfte sind aufgesplittet in 4 Duftfamilien. Wir reden also über blumige Düfte, über zitrische Düfte, über holzig, herbe und orientalische Düfte. Und an dem Punkt weiß man schon so ein bisschen, wo sich jemand zu Hause fühlt. Ist es jetzt so, dass wir sofort sehen, anhand der Begeisterung beim Schnuppern an einem Duft, Beispielsweise ist es die Tulpe. Und die Tulpe löst vielleicht schon wirklich das aus, was ein Frühlingsgefühl mit Ihnen machen kann, nämlich Euphorie und Lust auf was Neues, verliebt in den Anfang. Dann sehen wir, dass sie diesem Duft eine große Leidenschaft schon entgegenbringen. Im ersten Moment, im ersten Peak, scheinen sie verliebt zu sein. Und die Idee ist, zu suchen mit ihnen gemeinsam nach einem zweiten, dritten Duft, den wir dazu gruppieren. Und fragen sie, ob sie diesen Duft gerne tagsüber tragen möchten, ob sie diesen Duft gerne noch mit Blüten anreichern oder mit Gräsern anreichern wollen. Soll er grüner werden für sie? Soll er vielleicht aber auch ein bisschen ein Spannungsfeld aufbauen? Soll er mit Sandel- und Zedernholz sich kombinieren lassen? Und durch dieses Frage-Antwort-Spiel merken wir öffnen so eine Art olfaktorisches Tagebuch mit Ihnen, Ihr olfaktorisches Tagebuch, und nähern uns einfach dann durchs Probieren und Riechen an bis zu dem Punkt, an dem wir verschiedene Düfte auf Ihren Puls auftragen und Sie dann an der Haut, an Ihrer eigenen Haut schnuppern lassen. Im besten Fall sind wir schon ganz nah dran und haben dann eine Kombination gefunden, die sie begeistert und die sie sich für sich selbst super gut vorstellen können. Und wenn sie ihr okay geben, in dem Augenblick fangen wir an, auszutarieren, in welchem Mengenverhältnis diese drei Düfte für sie kombiniert werden. Und diese Rezeptur wird auch permanent bei uns vorrätig sein. Sie können die online nachbestellen, Sie können aber auch gerne nochmal zu uns kommen, Sie können auch gerne nochmal einen zweiten Workshop bei uns machen, für den Fall, dass Sie sagen, auch jetzt nochmal einen Duft für den Abend, ich brauche doch nochmal was Lauteres. Also das machen wir alles in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Es gibt dazu ein gutes Glas Cava, es gibt ein bisschen was zu knabbern dazu und es ist einfach wie ein Workshop unter Freunden. Und ich glaube, dass das den Reiz ausmacht, entspannt über Düfte reden zu können und über das, was sie mit einem aktuell machen und vielleicht aber auch schon mal mit einem gemacht haben, weil da gibt's eben die ersten Geschichten, die uns zufliegen, ob es der erste Kuss ist oder die Idee zu sagen, das ist genau der Duft, an den denke ich, wenn ich den hier bei Ihnen rieche. Das sind ja da sind Elemente und Aromen drin. Das ist mein Toskana-Urlaub 1978 mit Tante Inge gewesen oder sowas.
Total toll.
Und genauso war es auch. Ich habe dann auch gesagt, ach, das war irgendwie wie da. Und ach ja, genau, jetzt stelle ich mir vor, ich bin hier irgendwie im Wald. Das ist auch schön, tagsüber sowas zu riechen. Also genau diese Bilder, die sind auch bei uns entstanden. Und zwischendurch mussten wir dann wirklich mal in diese Kaffeebohne riechen, damit wir das auch schaffen, mich zu differenzieren und auch wieder neu anzufangen und zu überlegen. Genau diese Bilder waren es irgendwie, die ich sehr spannend fand. Weil ich meine, keiner von uns ist mit der Nase kreativ normalerweise. Wir können zeichnen.
Leider. Nein.
Ne, wir haben
Kochen noch.
Ja, genau. Aber nicht viel eigentlich mit der Nase.
Wie viele Düfte kann man denn auf einmal auseinanderhalten? Und zweite Frage dazu, wenn ich jetzt Düfte mische, ne, kann die Nase dann immer noch in der Mischung die Düfte, die Aromen oder wie man das nennt, auseinanderhalten, die Nuancen? Oder vermischt sie das zu einer neuen Nuance?
Also die letzte Frage kann ich ganz einfach beantworten. Es vermischt sich tatsächlich zu einem ganz neuen Duft. Dieser Duft, der braucht eine gewisse Zeit, bis der sich gefunden hat. Das sind die Moleküle, die miteinander sich wieder neu verbinden müssen. Wir sagen immer nach dem Duftworkshop, nehmen Sie gern diesen neuen Duft mit nach Hause, aber fassen Sie ihn 3 Tage bitte nicht an. So viel Ruhephase, Ruhezeit braucht Ihre individuelle Mischung, bis sie perfekt miteinander eine neue Basis eingegangen ist. Und, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war noch die erste Frage?
Wie viele Nuancen können wir auseinanderhalten? Also hintereinander oder überhaupt? Oder können wir wirklich jede einzelne Nuance erfassen?
Ich glaube, dadurch, dass wir eigentlich das Riechen verlernt haben, das muss man leider ganz, ganz deutlich sagen. Es gibt so viele Umwelteinflüsse, es gibt so viele Dinge, die uns ablenken. Wir müssen das Riechen erstmal wieder lernen und das merken wir ganz oft im Workshop, dass die Leute wirklich sagen, so geht das. Und das rieche ich. Und hier ist ja noch das und das drin. Das heißt, diese Ruhe und die Konzentration, die wir hier im Atelier anbieten, die fördert das Ganze natürlich. Und ja, man kann riechen lernen. Und unsere Duftexpertinnen und Experten, die haben alle eine sehr gute, sehr gut trainierte Nase und die können wirklich wahnsinnig viele Düfte auseinanderhalten. Die können Dinge riechen, von denen man gar nicht wusste, dass sie zu riechen sind. Meine Nase ist auch sehr gut. Ich würde fast sagen, zu gut. Ich habe halt das Problem, dass ich wirklich auch Dinge rieche, die andere noch gar nicht kommen sehen. Ich kann auch manche Dinge nicht tun. Ich kann in Berlin nicht so gut U-Bahn fahren. Ich halte dann schon diese Mischung aus verschiedenen Parfums, aber auch aus verschiedenen unangenehmen Gerüchen nicht gut aus. Und das macht mich so fertig, dass ich denke, das ist eine Mischung aus Overkill und sehr unangenehmen Dingen. Das ist für mich nicht machbar. Mein Mann beschwert sich manchmal darüber, dass ich da so wahnsinnig pingelig bin. Aber gut, das ist bei ihm so, wenn ich das noch sagen darf. Er hat das zum Glück gar nicht. Sein Fokus liegt auf dem Gehör als Klassikkritiker. Und offensichtlich ist es auch so, dass dann bei manchen Leuten andere Sinnesorgane vernachlässigt werden. Der schmeckt halt keinen Kork im Wein. Für ihn ein Glück, für mich, es ist die Hölle, wenn wir darüber reden und ich sage, das ist, den Wein können wir im Leben nicht trinken. Das rieche ich schon, dass der Kork da, und wenn er nur einen Hauch durchrutscht, ich kann das dann nicht. Und ja, man kann das trainieren und man kann, würde ich sagen, sicherlich mit einer guten Nase kann man 15 verschiedene Parfums voneinander und nacheinander riechen und sie voneinander unterscheiden. Also, es gibt aber auch ganz viele Leute, die das eben nicht so gut können und die nach 4 bis 5 Düften schon bei uns eine Pause machen müssen. Entweder schnuppern sie an den besagten Kaffeebohnen, das hilft auch wirklich, um die Nase wieder frei zu bekommen. Oder aber bei gutem Wetter ist es auch okay, einfach mal für eine Minute oder zwei nach draußen an die einigermaßen frische Berliner Luft zu gehen. Das hilft.
Naja. Das Thema Signature-Duft, ne, das hat uns ja mal beschäftigt, Dörte, damals im Produktmanagement. Denn das Thema Corporate Sense kam ja bei Lufthansa natürlich auch immer wieder hoch. Und das ging immer aus wie das Hornberger Schießen, weil man sich einfach gar nicht einigen konnte, was das jetzt eigentlich ist. Und es ist auch in der Tat schwierig, dass dann am Ende gerade mit richtigen natürlichen Aromen zu arbeiten. Wir haben mal versucht, für die First Class die Seife, die am Waschbecken ist, ne, die wollten wir irgendwie besonders gestalten und dann haben wir gesagt, na gut, irgendwas zitronig frisches kann ja nicht so verkehrt sein. Und dann haben wir also diverse Tests gemacht, weiß ich noch, bei uns im Headquarter in der Toilette habe ich dann verschiedenste Proben da ausgelegt. Aber dadurch, dass die Technik ganz besondere Erfordernisse hat für ihre kleinen Röhrchen und Tübchen und so weiter, musste das synthetisch sein. Und das war alles ganz furchtbar, wenn man mal ehrlich ist, ne? Und dann hat man noch das Problem mit den Duftallergikern an Bord etc. pp. Aber Frau Hansen, die Frage an Sie, was würde Ihnen denn spontan einfallen, welche Düfte zu einer Lufthansa passen würden?
Das ist jetzt gar nicht so
Kerosin. Außer Kerosin.
Ja, da fällt mir natürlich die irre Geschichte sofort ein, dass wir einen Duft für VW gemacht haben. Der nennt sich Mémoire de Pétrole. Und der hat tatsächlich im ersten Peak an Benzin erinnert, weil VW den E-Golf damit promoted, gefeatured hat.
Ach, interessant. Okay.
Ja. Natürlich fährt man mit einem E-Golf nicht mehr zur Tankstelle und das ist natürlich auch ganz, ganz bitter für all die, die diesen Tankstellengeruch dann so fürchterlich vermissen würden. Die haben tatsächlich dann diesen Duft von uns bekommen und es passte 200%ig jetzt. Ich denke, ja, ich finde eigentlich dieses Thema Lufthansa und Duft super spannend und würde auch sofort sagen, es sollte was einigermaßen euphorisierendes sein, aber auch was Beruhigendes. Und das muss was muss sein. Es darf kein Mainstream sein. Das merkt man ganz schnell, wenn es irgendwie so eine Nummer sicher ist. Aber ich glaube, ich würde in diese Richtung gehen. Es gibt einen Duft in unserem Portfolio, der heißt Laundrette. Und der bespielt den Minimalismus und was ganz Klares und Starkes und ist gleichzeitig aber auch dieses Gefühl von frisch gewaschenem Leinen, von dieser Reinheit und Klarheit. Und ich glaube, das, was die Leute im Moment wirklich mögen und brauchen, ist Ruhe und Klarheit. Wir leben in diesem totalen Overload von Informationen. Und ja, ich tippe einfach, dass das der Grund ist, warum dieser Duft mit bei uns zu den absoluten Bestsellern gehört. Das ist was, das versteht jeder. Das ist wirklich, man schnuppert den und begreift, warum der Duft Laundrette heißt und auch wirklich so gemeint ist. Ja, die Sehnsucht nach dem Einfachen.
Ja, das kann ich total nachvollziehen.
Ich glaube, ich würde der Lufthansa diese Richtung empfehlen. Die kann man einschlagen. Dann kann man überlegen, geht man in die zitrische Richtung oder macht man das vielleicht klar und grün? Auch wenn das Grün jetzt gar nicht im Logo vorkommt, aber das finde ich ist gar nicht schlimm.
Aber wir wollen ja auch sehr, sehr nachhaltig sein. Also insofern passt ja Grün dann auch wieder, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist total spannend. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch etwas, das habe ich auf Ihrer Website gefunden, das Sie beschäftigt. Vielleicht können Sie dazu noch ganz kurz was sagen, was das für Ihr Business bedeutet.
Es ist ja auch verrückt, dass einen manchmal sozusagen die Dinge einholen, die man von Anfang an als völlig selbstverständlich mitgedacht hat. 2009 war das für mich völlig klar, zu sagen, wenn Parfum, dann nur absolut hochwertiges Parfum. Das heißt, komplett nur Eau de Parfums. Mit Eau de Toilette fangen wir hier gar nicht an, sondern es gibt einfach nur High Class. Und wenn, dann sowieso nur aus europäischer Produktion. Punkt. Und damit war schon mal so eine Art Marke gesetzt. Und daran angruppiert oder angeschlossen hat sich ja eigentlich der Gedanke, weniger ist mehr. Das heißt, es gibt eine Sorte Flakon, die gibt es zwar in 15 und in 50 und in 100 Milliliter, aber es gibt wirklich keine Schnickelitzchen, sondern es ist eine ganz klare Linie, die ist so bauhausorientiert. Und auch da war dann der Gedanke, naja, und die Umverpackung? Wir können doch jetzt nicht für 36 Düfte jeweils eine eigene Umverpackung machen. Wie machen wir das? Möglichst recyceltes Umverpackungskartonpapier und dann machen wir eine Art Schaufenster hinein, so eine Art Schlitz und da liest man, welches Etikett oder welcher Flakon sich dann da innen drin verbirgt. Das heißt, dieses Thema One Fits All haben wir auch von vornherein gedacht und fanden es einfach sinnvoll und pragmatisch und haben damals auch beschlossen, es wird keine Zellophanierung geben, wie man das halt überall sieht und kennt. Wofür?
Ja, das braucht keiner.
Braucht keiner und haben wir nicht gemacht. Und heute ist es so, dass das ja gerne kommuniziert wird. Deshalb steht es ja auch auf unserer Website, weil wir immer wieder angesprochen werden. Und das heißt, Mensch, ihr habt das so klug gemacht. Wollt ihr das nicht einfach auch als Thema nach außen stellen? Gutes tun und drüber reden. Also wir hatten das eine ganze, ganze Zeit lang überhaupt nicht erwähnt, weil das bei uns so normal und
selbstverständlich.
Selbstverständlich, genau. Und dann stand es dann irgendwann da. Genauso wie auch das Thema vegane Düfte immer wichtiger geworden ist. Hatten wir auch schon 2009. Also offensichtlich war das auch eine Sache, das ist einfach selbstverständlich passiert. 2019 war das mit einmal nicht nur in Berlin, sondern eben weltweit ein ganz großes Thema. Habt ihr vegane Düfte? Ja, haben wir. Ja, dann zeigt uns die doch mal. Und dann wurden die aufgelistet und voilà, da sind sie. Also ja, es gibt das große Thema Nachhaltigkeit. Jede Grundidee von Zutaten, biologischer Anbau in Gras. Wir haben nur französische Glasflakons im Portfolio. Es kommt nichts aus Asien. Deshalb toi, toi, sind wir von sämtlichen Lieferkettenproblemen im Moment verschont geblieben. Es ist natürlich passiert, aber gleichzeitig denke ich manchmal auch, dass ich es vielleicht intuitiv eben Toni, meiner Großmutter, zu verdanken habe, dass die das irgendwie ja doch in mich hineingepflanzt hat. Und da kann ich auch nur noch mal sagen, danke, dass das so gekommen ist. Dass das Teil des Erfolgs dieser Brand ist.
Und ich habe es auch gar nicht hinterfragt, als ich das Parfum gesehen habe. Das erste Frau Tonis Parfum war Hamburg, weil das ja nun meine Heimatstadt ist und ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und dann auch mit den Worten, ich glaube, es kann zu dir passen. Ich habe mal dran gerochen und ich glaube, das ist auch so, wie deine Stadt riecht. Probier es mal aus. Und so bin ich auf ihre Parfums gekommen. Und das fand ich irgendwie spannend, dass ich das alles gar nicht brauchte, dieses Bunte und andere. Und es war einfach vom Namen her schon spannend und von der Idee so spannend. Und so sind wir dann auch zu ihren Workshops gekommen, weil ich einfach die Idee toll fand, aus Bildern einen Duft zu machen und zu überlegen, was passt dann zu mir und was kann ich halt einfach neu machen. Und was mich halt einfach mal interessieren würde, ist, wenn Sie dieses Bild von Berlin oder von Hamburg oder von Laundrette haben, wie geht denn das eigentlich, dann auch das Gefühl zu haben, ich habe jetzt die Stadt oder genau diese Wäsche oder was auch immer da in diesem Flakon verewigt? Also sitzt man dann da vor Hunderten von Düften und Sie sitzen mit dem Designer oder... Also wie funktioniert es ganz genau, dass man diese Bilder trifft? Denn Hamburg wird auch jeder unterschiedlich interpretieren. Vielleicht auch nicht.
Also die Grundidee ist ein bisschen so wie mit der weißen Leinwand und den Farben. Dass man ein Bild erzeugen möchte und weiß, da brauche ich folgende Zutaten, folgende Farben, folgende Pinselstärke. Ein bisschen geht es so in diese Richtung. Bei dem Duft Hamburg, das war eine Auftragsarbeit fürs KDW, weil die KDW Group Hamburg, München, Berlin als Duft übersetzt haben wollte, haben wir das auch wirklich klassisch überlegt. Wonach riecht denn für uns Hamburg? Was ist denn das, wenn man von Berlin dorthin fährt? Warum ist es so anders? Warum riecht die Stadt auch wirklich anders? Und diese Kühle, die Hamburg ausstrahlt, das ganz Klare und das wie die trotzdem das leicht Maritime, was es hat, das ist ja auch in Bilder zu übersetzen. Das heißt, in dem Augenblick, in dem man schon so ein bisschen weiß, wohin geht diese Reise, welche Zutaten brauche ich denn dazu, dann finden sich dann im zweiten Schritt auch schon mal Zutaten, die man unbedingt verarbeitet haben möchte. Und es ist natürlich eine etwas längere Arbeit, die man dann mit dem Parfümeur gemeinsam verfolgt. Und man muss sich das vorstellen, dass es sich eigentlich, dass das erstmal die Grundidee im Raum ist, diese Skizze. Und diese Skizze wird von Tag zu Tag verfeinert. Und in Grasse zum Beispiel, in Grasse ist der Duft Hamburg entstanden, ist es eben auch so gelaufen, dass es an dieser großen Duftorgel, die die Parfümeurin in Grasse zur Verfügung hat, ein Suchen und ein Finden ist. Letztendlich, ja, wie mag man sich das vorstellen? Es ist so ein, ja, es ist der Wunsch, Dinge sozusagen in Duft zu bannen. Man möchte einfach versuchen, jemanden, der Hamburg nicht kennt, dieses Lebensgefühl nahezubringen. Was macht die Stadt mit mir? Wo könnte ich, in welchem Duft könnte ich diese Kühle wiederfinden? Mit wie viel Minze muss ich zum Beispiel arbeiten? Weil Minze einen ganz wunderbaren kühlen Unterton hat. Bekomme ich denn zum Beispiel diese Eleganz von Hamburg, die auf mich immer sehr fast einschüchternd wirkt, mit Hölzern übersetzt? Und kriege ich was Klares, Grades, Schlankes, indem ich zum Beispiel mit Irisblüten, mit Iris arbeite? Und um da hinzukommen, oh, da würde ich jetzt, glaube ich, fast noch Stunden mit Ihnen drüber reden, um das abzukürzen. Ja, es ist ein langer, aufwendiger Prozess. In dem Moment, in dem der Duft fertig ist, dann weiß man's. Ja.
Und in Zeit, dauert das eine Woche, dauert das einen Monat? Legt man es dann erstmal beiseite und wartet erstmal einen Tag? Oder geht es dann so wirklich schrittweise eins nach dem anderen von Tag zu Tag?
Also es dauert manchmal auch über einen Zeitraum von bis zu 8 Monaten. Das habe ich auch schon alles durchgemacht. Es ist auch manchmal zu einem Punkt gekommen, da gibt es einen Duft in meinem Kopf und der lässt sich nicht übersetzen. Und ich breche dann auch mal so ein Projekt ab, weil ich merke, das ist vergebene Liebesmühe. Es gibt Themen, die lassen sich nicht übersetzen. Aber es gibt auch Momente irgendwie, wo man schon nach 2-3 Monaten sagt, Mensch, wir sind so dicht dran, nur noch ein kleines bisschen und dann haben wir es. Das ist schon passiert. Also es ist von Zutat zu Zutat unterschiedlich. Und es ist eben auch dann nochmal unterschiedlich, ja, wenn man sich vielleicht auch mal ein Scheitern eingestehen muss. Und ich bin monatelang beschäftigt gewesen mit einem Duft, der mit Basilikum arbeitet und der im ersten Peak eben dieses unglaublich frische Grün mit sich bringen sollte. Das Grün, das man wirklich auch dann riecht, wenn man bei Rewe ein Töpfchen Basilikum kauft und das zu Hause öffnet und eine Explosion in der Nase hat von frischem Basilikumgrün und das wirklich in da reintauchen möchte. Das ist nicht möglich. Bis jetzt, heute, habe ich es nicht geschafft. Und ja, es ist so ein bisschen ein Thema, das ich ganz, ganz, ganz weit zur Seite gelegt habe und am liebsten auch gar nicht mehr anfassen möchte. Aber gut, fragen Sie mich nächstes Jahr nochmal.
Genau, jedes hat seine Zeit. Vielleicht kommt es irgendwann.
Ja. Gibt es denn Düfte und Aromen? Das geht jetzt natürlich, spielt jetzt mehr so schon in Richtung Aromatherapie. Das ist ja auch eine Welt für sich, ne? Das hat ja jetzt wahrscheinlich mit Ihrer Parfümeurswelt gar nicht so viel zu tun oder vielleicht doch. Aber können Sie sich vorstellen, dass es bestimmte Düfte gibt, die uns zum Beispiel in der Arbeit unterstützen? Also die uns inspirieren. Sie haben eben von Klarheit gesprochen. Klarheit ist ja auch im Job ein gutes Attribut. Wird Ihnen da noch irgendwas einfallen?
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Düfte wie Rosmarin zum Beispiel die Konzentration tatsächlich stärken und fördern. Das
cool.
Biete ich zwar gerade selbst gar nicht an. Es gibt keinen Duft, der mit Rosmarin arbeitet, aber in der Aromatherapie halte ich das für wirklich sinnvoll, weil das so ein ganz klares, geradliniges Moment ist, das so einzuatmen, sich zu beruhigen und ganz bei sich zu sein. Also das empfehle ich auch. Wenn jemand sagt, Mensch, ich brauche was für meine nächste Klausur, hast du da mal einen Tipp? Sowas finde ich gut. Und ich werde oft gefragt, und Bewerbungsgespräch, was hältst du, ne? Was kannst du da anbieten? Und für ein Bewerbungsgespräch würde ich immer sagen, zitrisch. Und was Schönes, Klares, klassisches, Zitrisches, was eine Euphorie einfach mitbringt und auch eine positive Ausstrahlung hat, sowohl auf einen selber, aber auch als tatsächlich in dem Augenblick die Wahrnehmung von anderen. Das ist sowas, das hat auch immer was mit diesem Grund, mit der Grundidee von Frühling, mit Neubeginn und dem Verliebt in den Anfang-Thema zu tun. Und das können zitrische Düfte wirklich am weltallerbesten.
Stimmt. Die schaffen tatsächlich gute Laune auch, ne?
Ja.
Die schaffen gute Laune und ich weiß nicht, ob ihr den Podcast Gemischtes Hack kennt, aber die geben sich immer sozusagen so Lifehacks, ne? Also tolle Tipps aus dem Alltag. Und das ist jetzt ein bisschen ein Sprung, aber das fand ich so sympathisch. Da sagte der Tommy Schmidt, also wenn er mal ein bisschen deprimiert ist und gute Laune braucht, dann riecht er immer an seiner Sonnencreme oder schmiert sich damit ein. Und es ist ja auch wirklich alles, was so nach Urlaub riecht. Und da spielt Zitrus auch, finde ich, immer eine Riesenrolle. Das kann einen wirklich immer mal so aus dem Keller holen sozusagen und wieder nach oben jazzen. Das finde ich auch ganz
wichtig. Die Idee ist mega cool, im Winter sich genau so eine Sonnencreme mal rauszuholen. Weil der Witz ist, Uta, es gibt eine Sonnencreme, die tragen die Leute irgendwie auf Hawaii. Das war damals, als ich da im Urlaub war, das Ding, jeder hatte es. Und immer, wenn ich diese Sonnencreme auftrage, dann denke ich, oh ja, cool, das ist wie an der Beach, Waikiki, North Shore, wow, super. Du hast völlig recht, das kann man auch mal machen, wenn man hier zu Hause in seinem trüben Homeoffice sitzt. Aber jetzt sind wir weit weg.
Ja. Die kleinen Tricks des Alltags.
Genau. Was mir noch so zum Abschluss, weil wir kommen so peu à peu jetzt auch zum Abschluss, wir haben nicht mehr so viel Zeit, was mir noch so als letzter Thema im Kopf war, ich finde, die Kunst des Parfumkreierens hat eigentlich gar nicht so den Stellenwert, wie es Malerei, Musik und auch die anderen wirklich tollen, sinnesansprechenden Dinge haben. Wie kann das sein, dass diese Kunst gar nicht so populär ist und dass es nicht diesen Stellenwert hat? Ich finde, man kennt gar nicht so die Parfümeure, man spricht nicht so oft drüber. Es ist mehr was Privates, habe ich so den Eindruck. Vielleicht haben Sie dazu auch noch mal eine Meinung, ein Statement, da bin ich einfach mal neugierig.
Ja, also ich glaube, dass das daran liegt, weil dass das der Duft hinter den Marken ganz oft verschwindet. Das beste Beispiel, das mir letztens noch mal begegnet ist, ist die Art und Weise, wie zum Beispiel die Düfte von Tom Ford vermarktet werden. Was bleibt mir da in Erinnerung? Ich glaube, dass die Düfte eigentlich auch wirklich von der Qualität, von der Struktur großartig sind, aber was habe ich für ein Bild Ich weiß gar nicht, ob Sie die Werbung dazu kennen, zu den ersten Düften, die 2013 oder so auf den Markt gebracht worden sind. Da ist es so, dass ein nackter Frauenkörper mit riesengroßen operierten Brüsten einen Flakon, ich glaube für den Mann, Tom Ford für den Mann, zwischen die Brüste gequetscht hat. Und ich fand das so krass und so erschütternd, dass das eigentlich pass pro toto ist. Wenn Werbung so läuft, und ganz oft läuft sie so in unterschiedlichsten Nuancen, mal ist es so wirklich ja sexistisch wie bei Tom Ford, mal ist es aber auch einfach nur peinlich und hedonistisch wie, was fällt mir gerade ein, Dolce Gabbana mit so einem Adonis in so einem kleinen Bötchen in der Ägäis mit einem winzigen Badehöschen an und dann wirbt der für irgendwas. Das Parfum kann erstens nur zurücktreten. Das ist so laut und immer, ne, es ist immer so eine Art absurde, künstliche irgendwie Welt. Und wer wirklich fragt denn dann noch danach, wer hat diesen Duft erschaffen? Ich glaube, das ist A, der Industrie egal. B, macht die Industrie ja selber auch das Parfum klein, dadurch, dass sie diesen riesen Tanz mit dem Sex-Sales-Thema besetzt. Naja, und wo ist da Platz für irgendeine Frage? Die einzige Branche, die versucht, dagegen zu arbeiten, sind die Nischenparfümeure und die Nischenbrands. Es gibt zum Glück seit den letzten 10 Jahren immer mehr von denen, die es anders auffassen. Also es gibt ja eine richtige Welle von Nischenbrands, die ich auch wirklich toll finde die das überhaupt nicht nötig haben, so auf diese Art und Weise ihr Produkt an Mann, Frau, divers unterzubringen. Ich finde, das ist so ein bisschen, naja, selbst verschuldet. Deshalb hinterfragt das ja gar keiner.
Ja, macht total Sinn.
Und diese Schere geht auch immer mehr auf, ne, zwischen Massenproduktion und Manufaktur. Mhm. Das eine provoziert ja das andere sozusagen, aber irgendwie dazwischen ist was verloren gegangen. Aber das ist auch so ein typisches Merkmal dieser Zeit, ne? Also, dass wir uns zwischen diesen Extremen bewegen.
Ja, und dann kommt aber auch noch hinzu, dass die Branche natürlich, also die großen Player wie Coty, sich überhaupt nicht trauen, eben was anderes außer Mainstream zu machen. Wenn man so viel Geld in Kampagnen steckt, was kann dann Schlimmes passieren? Ja, dass der Duft sich nicht verkauft, du lieber Gott. Also muss der Duft ja auch massenkompatibel
Klar.
sein. Das ist ja wirklich eine Geschichte. Das ist wie so ein Teufelskreis, der da in Gang gebracht wird. Und da bedingt dann eins das andere. Und dann kommt eben noch hinzu, das letzte Mal, dass die Branche sich getraut hat, wirklich mutige Düfte zu präsentieren. Das war in den 70er Jahren.
Du meine Güte.
Da war das alles laut und wild und gefährlich und es flachte immer stärker ab. Und auch da denke ich, wie schade, wenn wir einen neuen Duft auf den Markt bringen, dann trauen wir uns ganz, ganz viel, weil wir natürlich auch nicht diese Riesenmaschinerie im Rücken haben. Ich muss nicht für 3 Millionen Euro Anzeigen schalten, sondern bei mir spricht sich das ganz schnell und gut viral rum und die Leute sind dann neugierig und die wollen ja dann auch mal wissen, warum riecht bei uns ein Duft vielleicht auch mal nach Kaffee und Wildleder und Himbeere und Thymian? Und das heißt auch zufällig wild. Und mein Risiko ist nicht so groß. Wenn die Leute es nicht mögen, kriege ich das sehr schnell zu spüren. Aber die kommen auch zu uns, weil sie Lust haben, mal was anderes auszuprobieren und eben nicht den neuen Mainstream von XY. Toll.
Da fällt mir ein, der geilste Männerduft ist irgendwie, fand ich immer, die Mischung aus irgendeinem herben Parfum tatsächlich, Zigaretten und Pfefferminz. Und das hatte für mich immer so was ganz Verwegenes, Abenteuermäßiges irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat irgendwie, ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den entsprechend passenden Mann dazu erinnern, aber irgendwas hat das in mir hinterlassen. Aber weil sie Wildleder sagten, das fand ich total toll. Genau, Lederjacke, das war's. Genau, Parfum, Lederjacke, Zigarette, Pfefferminz. Die Lederjacke.
Sehr interessant, ja, ja.
Ja.
Ja, wollen wir dann zu unserer Rubrik kommen, liebe Uta?
Auf jeden Fall, die darf nicht fehlen.
Willst du?
Ja, dann gerne. Also Frau Hansen, auch Sie kommen an unserer Rubrik nicht vorbei. Nach all den spannenden Themen, die Sie uns vorgestellt haben und alle tollen Informationen, die Sie mit uns geteilt haben, interessiert uns jetzt noch brennend, wenn Sie an eine bekannte Persönlichkeit denken, tot oder lebendig, wer wäre das und welche drei Fragen würden Sie dieser Persönlichkeit gerne stellen?
Ich habe mich natürlich ein klitzekleines bisschen auf diese Rubrik vorbereitet, deshalb kommt jetzt nicht ganz so spontan, aber wenn ich das dürfte, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, Marlene Dietrich zu fragen. Ich ja einerseits großartig ja magisch finde, andererseits auch ein ambivalentes Verhältnis habe, weil ich schon weiß, dass das eine ganz schwierige narzisstische Persönlichkeit war. Machen wir uns doch nichts vor. Aber ich würde sie zum Beispiel fragen, diese Verwandlung vom pausbäckigen blauen Engel hin zu dieser exotischen Person Shanghai Lili als für mich schönstes Gesicht der Kinowelt überhaupt. Was ist passiert? Wer hat es gemacht und wie? Das würde ich wissen wollen. Ja, dann würde ich Sie aber auch gerne noch eine zweite Frage fragen, was ich eben auch spannend finde an Ihrem Privatleben, liebe Marlene Dietrich. Ich weiß, dass Jean Gabin die größte Liebe Ihres Lebens war. Warum zur Hölle hat das nicht geklappt? Ihr Leben wäre garantiert ein anderes geworden. Wieso sind die beiden wieder auseinandergegangen? Also ich finde, das ist eine ganz verrückte, wunderbare, große Liebe und es ist gescheitert. Ich würde wissen, warum. Und als letzte Frage würde ich Marlene Dietrich fragen. Also die Berliner Marlene Dietrich Collection, die umfasst irgendwie 3000 textile Teile, Objekte, 16.000 Fotografien, 45.000 Blatt Korrespondenz.
Oh wow.
Ab wann, liebe Marlene Dietrich, wussten Sie denn, dass Sie eine lebende Legende werden? Wie kann es sein, dass jemand so viel Krimskramszeug anfängt zu sammeln? Haben Sie angefangen zu sammeln, als Sie 17 waren? Also das finde ich so irre. Anders kann ich mir das in Summe gar nicht vorstellen. Es waren ja wirklich Tonnen, die nach Berlin gekommen sind und eingelagert werden und die man sich, wenn man im Marlene Dietrich Fanclub ist, auch einmal im Jahr anschauen darf.
Ah, ja. Ich wollte gerade fragen, wo wird das denn zur Schau gestellt?
Also eigentlich gar nicht. Es ist nur ganz speziellen Leuten zugänglich und schwierig hinzukommen, aber sie werden lachen. Ich bin, um das einmal jetzt sehen zu können, in den Fanclub eingetreten und werde am 6.
Cool.
Mai zum, ich glaube, wie viel ein Todestag, auf jeden Fall Todestag von Marlene Dietrich dabei sein und ich werde diese Dinge dann mal persönlich in Augenschein nehmen und ich freue mich darauf.
Oh ja, toll.
Ein Kind.
Das glaube ich.
Sensationell.
Super toll.
Ja, gute Idee auch. Mal ganz was anderes, wenn es nicht zu sehen ist. Es ist eine spannende Frau, aber auch sowas über so einen Club möglich zu machen, finde ich eine schöne Idee.
War auch immer die Initiative von einigen wenigen, ne? Um sowas dann zu bewerkstelligen. Mhm. Ist eigentlich das Leben von Marlene Dietrich jemals verfilmt worden?
Gott, ja, ein ganz, ganz fürchterlicher Film. Man war ja vielleicht vor 20 Jahren oder so mit Katja Flint in der Hauptrolle.
Stimmt.
Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Nee,
wirklich schrecklich.
Ist aber auch schwierig, der Frau gerecht zu werden. Ne? Also wer will sich daran wagen?
Ja, da kann man nur scheitern. Ich halte das für absolut sinnlos.
Ja, das stimmt. Manchmal muss man ja auch das einfach nicht machen, sondern kann sie einfach so bewahren. Toll, vielen Dank. Super.
Ja,
tolle Persönlichkeit, tolle Fragen.
Ja,
also sehr, sehr schön.
Prima. Und mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
So viel verschiedene Sachen. Und ich teile noch mit euch zuletzt das Zitat, was ich zum Parfum gefunden habe, was mir sehr gut gefallen hat. Der Geruchssinn ist der Sinn der Erinnerung und des Verlangens. Und das ist von Jacques Rousseau. Und das fand ich irgendwie schön, als ich jetzt recherchiert hatte. Und das wollte ich mit euch nochmal teilen. Und Frau Hansen, es ist sensationell, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also ein wirklich tolles Erlebnis heute, den Austausch zu haben.
Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es ist, finde ich, immer wieder erfrischend, auf Menschen zu treffen, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, die unbeirrt ihren Weg gehen und aus ihrer Leidenschaft dann so einen tollen Beruf erschaffen. Und jetzt machen sie auch noch so viele Menschen glücklich. Also besser kann es nicht laufen. Ich bin ein bisschen neidisch. Also toll. Sie sind ein tolles Vorbild in der Hinsicht.
Ich bin sehr gerührt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, virtuelle Küsschen an Sie beide.
Danke.
Alles Gute für Sie, Frau Hansen.
Danke, danke.
Viel Erfolg und weiterhin viel Spaß.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ja, Dörte, da hast du uns aber wirklich eine wunderbare Gesprächspartnerin präsentiert. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Also ich hatte da ja auch nachgehakt, ich bin ja eine große Freundin von all diesen Geschichten rund um neue Lebenswege. Und ich finde das ja immer besonders spannend, wenn Menschen eine interessante Vita haben und da zig Haken geschlagen haben auf ihrem Weg. Und wenn sie dann aber irgendwie, warum auch immer, wie auch immer, zu ihrem Traumberuf gefunden haben. Und die Frau Hansen ist ja ein solches Beispiel. Ganz toll.
Ganz toll. Ja, fand ich auch. Und so, wie sie über Parfums und über Kreationen gesprochen hat, allein das war schon besonders. Also man war so mittendrin, fand ich, irgendwie in diesem Duft kreieren und in dieser anderen Welt. Und das hat mir einfach auch gut getan. Ich finde, über die Sinne macht man sich nicht so oft Selbstgedanken, aber sie anzusprechen, wenn man dann so mittendrin ist, das ist wirklich ein schönes Erlebnis.
Ja, ich bin auch, ich habe es ja gesagt im Podcast, aber ich bin da auch tatsächlich neidisch, denn mit seinen Sinnen arbeiten zu dürfen, ist natürlich das höchste der Gefühle im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und wenn ich dann auf unsere Schreibtischarbeit schaue, ist das natürlich nicht so lustvoll und so leidenschaftlich wie jetzt jemand, der Dinge mit seinen Händen formt oder sich einen Beruf verschrieben hat, wo es ums Hören geht oder eben jetzt ums Riechen. Das ist schon ganz besonders toll. Und du hast recht, das merkt man Frau Hansen natürlich an, dass sie hier einer Leidenschaft nachgeht. Und sie hat uns ja auch wirklich so viele neue Gedankenräume erschlossen. Ich habe mir da vorher noch nie Gedanken zu gemacht. Also ne, wie Klarheit duftet beispielsweise und wie schön das natürlich dann auch sein kann.
Ja, und wie außergewöhnlich man auch an das Thema rangehen kann. Natürlich hatte ich auch schon mal Düfte mit anderen Namen gehört und gesehen, die ein bisschen außergewöhnlich waren. Aber wie sowas entsteht, dass man Hamburg kreiert und wie das eben, wie Menschen eben auch reagieren, wenn sie in diesen Kreativworkshops sind, das fand ich jetzt auch nochmal wirklich sehr spannend. Und es ist eine ganz andere Dimension. Jetzt werde ich auch jedes Mal, wenn ich Parfums sehe, anders drüber nachdenken. Und ich fand es auch toll, dass sie aufmerksam gemacht hat, dass man vielleicht nicht nur mit einem Parfum durchs Leben geht. Ich gehöre ja auch zu denen, die mindestens 3, 4 jeweils da stehen haben. Aber ich gebe zu, sie waren immer relativ ähnlich. Und deshalb fand ich es sehr bereichernd, einfach mal so frei weg was Neues ausprobieren zu können bei ihr in ihrem Laden. Und kann auch immer nur wieder, ohne Werbung zu machen, ne, einfach auch einladen, sich mal drauf einzulassen, weil man lernt auch wirklich ganz viel über sich.
Ja, selbstverständlich. Und gerade wenn man so minimalistisch unterwegs ist wie sie, finde ich das besonders spannend. Und ich musste eben noch an eine lustige Geschichte denken zum Thema Minimalismus. Wir haben ja damals, als wir unser Uniformprojekt gemacht haben, wir haben ja das Design der Uniform mit Strenez zusammen entwickelt. Und Strenez, das Modelabel gibt es ja gar nicht mehr. Aber die Gabriele Strehle war ja auch sehr bekannt für ihre sehr minimalistische Linie. Und die wollte sie natürlich auch in unserer Uniform wiederfinden. Und das war aber aus tausenderlei Gründen nicht an allen Ecken so möglich. Und wir wollten ja beispielsweise auch unser Logo irgendwo unterbringen. Das fand sie schon viel zu viel und so weiter. Also wir haben da sehr miteinander gerungen. Und dann hat sie in der Zeit unseres Projektes ein Parfum rausgebracht. Mm. Und dann sagte meine Mitstreiterin Niki Kart noch, naja, also so minimalistisch wie die unterwegs ist, riecht es wahrscheinlich nach nichts. Da mussten wir so lachen.
Und jetzt kommt die Auflösung. Wie war es am Ende?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube nicht schlecht, aber die Vorstellung, dass Frau Strehle ein Parfum rausbringt, was nach Wasser riecht, wobei Wasser riecht ja tatsächlich auch nach irgendwas, aber weißt du, so ganz minimalistisch. Ja, aber die Kunst ist es ja dann tatsächlich, mit ganz wenig auszukommen und tatsächlich und dann trotzdem eine Duftwelt entstehen zu lassen. Und ja, das ist ganz besonders spannend. Schön.
Ja, ganz
sehr,
toll.
Sehr, sehr, sehr schön. Ich fühle mich jetzt sehr inspiriert zu dem Duft, den ich schon immer habe und den, mit dem mich die ganze Welt kennt und den ich leider tatsächlich gar nicht mehr rieche, mir da jetzt mal was Neues dazu zu kombinieren. Wunderbar. Das schön. Ist mein eines meiner Takeaways, muss ich sagen. Sehr schön, liebe Dörte.
Ich bin gespannt, was es wird.
Ja, ich bin auch gespannt und ich bin auch gespannt auf dein Parfum. Also bei nächster Gelegenheit, wenn wir uns mal treffen, dann trägst du es hoffentlich. Und auch möchte ich gerne wissen, wie Hamburg riecht. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Das hast du ja auch. Wunderbar. Da haben wir ja noch ein paar Highlights vor uns. Was treibst du denn heute noch Schönes?
Auch heute ist es dann ja auch schon fast Ende des Tages und ich werde noch was Schönes kochen.
Ja, gute Sache. Ich auch. Ich habe mir ganz viel eingekauft und habe einiges Otto Lengi-mäßiges vor.
Toll.
Damit werde ich meinen Abend füllen. Na, wie schön. Sehr gut, liebe Dörte.
Dann.
Dann wünsche ich dir gutes Gelingen.
Danke, das wünsche ich dir auch. Guten Appetit.
Guten Appetit.
Und dann bis zum nächsten Gast.
Bis zum nächsten Mal. Ganz genau.
Mach's
alles
gut.
Liebe Dörte.
Ja, schöne Adventszeit. Tschüss.
Dir auch. Tschüss.